Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Dieses Millionenbusiness begann mit einer Kündigung. Denn Martin Grellner wurde von seinem damaligen Arbeitgeber entlassen. Doch das war der Auftakt zu June Foods. Herzlich willkommen zu dieser Folge des fürgründer.de Podcasts. Wir besuchen regelmäßig Unternehmer und Unternehmerinnen live vor Ort. Und diese Folge nimm dich mit zu Caroline und Martin von June Foods. Ein Unternehmen, das mittlerweile über 50 Mitarbeitende beschäftigt, über 2 Millionen Datteln im Jahr verkauft und mehrere hunderttausend Tafeln Schokolade. Los ging's aber ganz klein, am Küchentisch. Zusammen mit seiner Frau Caroline startete Martin die Produktentwicklung zur Dattelpraline. Die Herausforderung: Wie können Datteln lecker gefüllt und mit Schokolade ummantelt werden? Und heute läuft alles in einer ganz eigenen Fertigung. Für die Finanzierung hat das Gründer-Ehepaar auf Crowdfunding gesetzt. Und statt 15.000 kamen direkt über 33.000 Euro auf Startnext zusammen. Ansonsten keine Investoren, kein Venture Capital, sondern Bootstrapping. Der Vorteil: So können sie das Unternehmen genau so umsetzen, wie sie es wollen. Und das machen sie mit dem dritten Mitgründer Leon Niederl. Welche Herausforderungen sie gemeistert haben, hörst du nun von Helges Besuch in München. Viel Spaß.
Und dann hat er mir eines Tages am Küchentisch erklärt, er möchte da, glaubt er, was mit Datteln machen.
Okay.
Also tatsächlich sind wir komplett gebootstrapped, das heißt, wir sind echt wirklich eigenfinanziert und wussten aber damals auch, wir wollen irgendwie mit einem großen Knall starten. Wir hatten super schnell irgendwie schon fast 10.000 Euro und das war echt so, ich glaube, da hatten wir so das erste Mal das Gefühl, hey, das wird was.
Das erste Mal, dass jemand halt wirklich Geld dafür bezahlt hat, für ein Produkt, das wir uns ausgedacht haben.
Was bei euch in der Küche entstanden ist, ja.
Wir sind recht schnell, recht stark gewachsen und uns wurde dann schon bald nahegelegt, dass natürlich das Inkubatorprogramm eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, so ein Startup 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag dort ist und alle Plätze belegt.
Die haben euch rausgeworfen quasi.
Haben uns quasi dann rausgeworfen, genau. Und ja, ich sag's nur so spaßeshalber, aber als Gründer von einem Food-Startup bist du irgendwie so immer mit einem halben Fuß schon im Knast, ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Volltreffer. Und jetzt heißt es Ohrengespitzt, ihr Naschkatzen. Wir treffen Caroline, dreifache Mutter und eine der Gründerinnen der Dattel-Pralinen-Manufaktur June in München. Ihre edlen Datteln sind in aller Munde. Jährlich verkauft sie 2,2 Millionen Pralinen. Und wir wollen jetzt mal herausfinden, wie sie das geschafft hat. Hallo Caroline.
Hallo Helge. Schön, dass du da bist.
Schön, dass wir kommen durften. Ein Realitätscheck, bevor wir uns deinen Volltreffer anschauen. Ich muss unbedingt so eine Praline probieren.
Ja, unbedingt. Schau mal, meine Lieblingssorte ist die Espresso, aber ich kann dir auch eine mit Himbeer total empfehlen. Die hat noch so eine fruchtige Komponente.
Da ich gerade einen Kaffee hatte, würde ich jetzt mal was Fruchtiges nehmen.
Ja, mach mal.
Caroline, du musst mir unbedingt zeigen, wie ihr das macht.
Ja,
auf
komm,
geht's zu deinem Volltreffer. Sag mal, ihr seid wirklich in der Lebensmittelbranche ohne jegliche Erfahrung gestartet. Woher der Mut?
Das ist eine gute Frage. Und wie mutig die Entscheidung war, das war uns ehrlich gesagt, glaube ich, damals gar nicht so bewusst. Also unser gesamtes Umfeld hat uns komplett für verrückt erklärt, irgendwie von vorgezogener Midlife-Crisis gesprochen. Aber wir haben es einfach dann trotzdem durchgezogen, ja.
Das war ja eine Küchentischgründung, richtig?
Ja, kann man so sagen. Also mein Mann, einer meiner Mitgründer, wir sind ja zu dritt, war im VW-Konzern beschäftigt und hatte vorher ein Projekt in Katar.
In Katar.
Genau, da hat er ein Projekt für autonomes Fahren geleitet und hat immer Datteln mitgebracht. Gibt es dort als Gastgeschenk, hat er immer mitgebracht, genau. Große Boxen, wirklich gefüllte Datteln, schokolierte Datteln. Und wir haben zu Hause auf einmal, sind wir auf die Dattel gekommen. Und dann gab es einen unschönen Moment, auch super skurril. Das gab einen Merger zwischen VW und Ford und im Rahmen dessen wurde seine gesamte Abteilung quasi von heute auf morgen wirklich, also oder ein großer Teil seiner Abteilung wurde entlassen.
War er nicht als Expert?
Nee, der war hier, genau.
Der war hier?
Wir waren in München und wir sind mal rübergeflogen.
Da gibt es doch Kündigungsschutz, oder nicht?
Ja, genau. Das war unser großes Glück. Genau, deutscher Arbeitsvertrag, Kündigungsschutz. Das heißt, er war erstmal noch monatelang wirklich auch sozusagen weiter bezahlt. Und hat dann irgendwie, ja, unser Dattel-Supply ist weggefallen. Ja. Und dann hat er gesagt, hey, jetzt gucke ich mal, wo es hier so Datteln gibt. Gab es aber nicht. Und dann hat er mir eines Tages am Küchentisch erklärt, er möchte da, glaubt er, was mit Datteln machen.
Okay.
Genau. Und so ist
das. Das war eine Eingebung quasi.
Das war eine Eingebung, genau. Das war sozusagen quasi die Ursprungsidee. Nee, also ich meine, was hängt damit zusammen? Ich nasche zum Beispiel unglaublich gerne, auch permanent. Und wir hatten damals schon 2 kleine Kinder. Und mit Kindern kriegst du ja auch laufend die Frage gestellt, darf ich was Süßes? Und dann wirst du ein bisschen älter und dann fängst du irgendwie an, so ein bisschen zu reflektieren, hey, was stopfe ich da eigentlich so in mich rein? Und super viel Zucker. Und das wollten wir ändern. Und dann haben wir gesagt, hey, Also wenn naschen, eigentlich eine total gute Idee, aber dann lass uns besser machen. Und das in Kombination mit den Datteln, die da so im Hinterkopf rumgeschwirrt sind, hat dann dazu geführt, dass der Martin wirklich am Küchentisch angefangen hat, rum zu experimentieren, Datteln zu füllen. Wir sind immer rausgerannt und in die Kühle, weil wir hatten ja keine Ahnung von Schokolade, ne? Kakaokristallen und wie sich eine Temperaturkurve verhalten muss. Keinem blassen Schimmer. Wir sind rausgerannt in die Kühle, damit die Schokolade schnell trocknet und glänzend wird. Und so sind wir gestartet. Also das waren die ersten Ideen.
Aber ihr wart genau. Schon erwachsen, ihr hattet schon Kinder, ihr hattet eine Familie. Das hört sich ja echt an wie so ein hartes Schulprojekt. Das ist ja total abgefahren.
Ja, nee, das war auch wirklich schön. So.
Genau. Ja gut, 5 Jahre später reden wir hier über mehr als 50 Mitarbeiter. Mehr als 2 Millionen Pralinen werden im Jahr verkauft. Innerhalb von 5 Jahren. Fass mal kurz zusammen, wie das möglich war.
Ja, also wir sind dann natürlich recht schnell, haben wir gemerkt, okay, am Küchentisch alleine funktioniert es nicht. Ja. Und wir haben natürlich auch keine Ahnung gehabt. Das heißt, wir haben uns dann Expertise auch mit dazugenommen. Ich war noch Vollzeit beschäftigt auch. Und
Expertise in der Gründung oder in der Produktion?
Nee, erstmal wirklich nur so rein dieses Schokoladenthema. Ne? Ja. Und der Martin hat sich dann ausgetauscht mit einer Schokolatier, um überhaupt mal zu verstehen, ist das was funktionieren kann? Ja. Weil dass wir nicht irgendwie eine Kette bilden können aus 100 Menschen, die permanent rausrennen, war uns auch klar. Genau. Ja. Und dann, dann ist diese Idee so ein bisschen immer mehr gereift und es kam wirklich zu dem Punkt, wo der Martin gesagt hat, hey, ich will es gern versuchen. Ich war Vollzeit im Job, schwanger mit dem dritten Kind und habe dann irgendwie so gedacht, so,
super Timing.
Ob wir uns jetzt gleich beide da reinstürzen, weiß ich nicht. Ja. Und dann haben wir beschlossen, einen Co-Founder zu suchen.
Co-Founder im Bekanntenkreis oder, also der Grund war jetzt, weil du schwanger warst und weil du noch im Job warst?
Genau, also bei mir in dem Moment tatsächlich der Mut gefehlt hat noch so ein bisschen, da wirklich zu sagen, hey, schwanger, ich meine, wir wissen auch alle, wie das ist mit Selbstständigkeit und Mutterschutz. Ich gehe da voll raus. Deswegen habe ich gedacht, nee, ich möchte in Anstellung bleiben. Und dann haben wir gesagt, wir suchen einen Co-Founder, aber nicht aus dem Freundesbekanntenkreis. Weil uns war relativ klar, Martin ist im Produkt stark, Finance stark. Ich hätte so diesen Vertriebspart mit abdecken können. Aber was uns total gefehlt hat, war Expertise im Bereich Marke, Marketing, Brand, Design. Okay. Und dann haben wir ganz gezielt wirklich das so ausgeschrieben. Also auf LinkedIn, auf anderen Karriereplattformen wirklich.
Habt einen Co-Founder mit Stellenausschreibung?
Mit Stellenausschreibung gesucht.
Und Caroline, wenn man einen Co-Founder sucht, worauf kommt es dann an?
Ja, ehrlicherweise so Co-Founder, also ich habe das so ein bisschen empfunden wie eine Ehe oder Dating. Also uns ging es zum einen darum, wir haben jemanden gebraucht, der eine Expertise mitbringt, die Martin und ich nicht hatten. Und das war jetzt in dem Fall Marketing, Brand, Design. Aber viel wichtiger war uns auch so dieses, wir müssen ein gleiches Werteverständnis haben. Wir müssen an einem Strang ziehen wollen und irgendwie das Gleiche wollen. Wir wollten ein Impact-Unternehmen aufbauen, ein nachhaltiges, sind nicht auf einen schnellen Exit aus. Und das war uns halt super wichtig, dass die Person, die dazukommt, da genauso mitdenkt und mitmacht. Und da eben irgendwie jetzt keine, sag ich mal, Hidden Agenda hat und eigentlich ein ganz anderes Ziel hat, sondern wirklich da mit an einem Strang zieht mit uns. Und da ist er gerade.
Der Leon.
Genau, hi. Der Leon, der ist es dann geworden.
Hallo, grüße dich.
Ich bin's geworden.
Du bist geworden, du bist unser Co-Founder geworden.
Ich bin Co-Founder geworden, richtig, ja. Wie lange ist es her? 4,5 Jahre.
Ja.
Wahnsinn.
Genau.
Und für dich, hast du dich beworben auf dieser Stelle? Wo warst du, wo standst du? Warst du arbeitssuchend oder was war dein Setup?
Ich war tatsächlich nicht arbeitssuchend. Ich stand mitten im Leben. Ich war bei einem Konzern, bei Google, und habe dort Cloud-Technologie gebaut. Also auch ein ganz anderer Bereich, hatte erstmal nichts mit Pralinen zu tun.
Und auch nicht mit Marketing.
Auch nicht so viel mit Marketing, richtig. Aber ich habe schon mit der Lebensmittelindustrie gearbeitet. Das heißt, ich habe Cloud-Technologie für diese Industrie gebaut und habe da eigentlich gemerkt, dass ich gerne Lebensmittel besser machen möchte. Ja. Und dieser Wunsch, der war in meinem Kopf. Und dann habe ich vom Himmel quasi eine LinkedIn-Stellenausschreibung gefallen. Co-Founder gesucht, Food Startup. Da sind natürlich dann die Glocken angegangen. Und genau, dann habe ich mich beworben. Und hatte die ersten Gespräche und habe sehr schnell gemerkt, dass es geklickt hat. Dieses Wertekonstrukt, das war sehr ähnlich. Und genau, dann haben wir uns nach und nach kennengelernt.
Wenn man ein Co-Founder werden möchte, wo geht man auf die Suche? Wie stellt man sich da auf?
Also ich war ja gar nicht so klassisch auf der Suche, sondern ich hatte einfach intrinsisch den Wunsch, irgendwas Cooles zu machen und habe die Augen offen gehalten. Ich habe vielen Leuten davon erzählt in meinem Umfeld. Das heißt, die wussten auch, ich interessiere mich für den Bereich, für Lebensmittel und für das Thema Gründen. Und ja, ich glaube, das war mein Weg auf jeden Fall. Raus damit. Raus, vielen Leuten erzählen, eben auf LinkedIn gucken und Opportunities dann auch wirklich wahrnehmen. Sich trauen, diesen ersten Kontakt schon mal aufzunehmen. Und ja, das ist mein Tipp. Raus in die Welt.
Das Glück ist denen hold, die darauf vorbereitet sind.
Genau, richtig.
Leon, herzlichen Dank. Super Tipps. Caroline, jetzt bin ich aber gespannt, wie die Produktionshallen aussehen. Kommen wir da so rein?
Nee, da müssen wir uns erst ein bisschen hübsch machen sozusagen. Also du musst deinen Bart verstecken. Oh. Du musst deine Haare, würde ich jetzt sagen, also deinen Kopf bedecken.
Ja.
Genau, dass wir da uns wirklich den Hygienevorschriften entsprechend kleiden. Und dann nehme ich dich mit.
Darf ich da naschen?
Auf jeden Fall,
let's
immer.
Let's go. Caroline, jetzt sind wir hier in der Produktion. Ich sehe Maschinen, ich sehe Kühlung. Das kostet doch Geld. Wie seid ihr finanziell aufgestellt gewesen? Wie seid ihr gestartet? Wo habt ihr euer Geld her?
Also tatsächlich sind wir komplett gebootstrapped. Das heißt, wir sind echt wirklich eigenfinanziert und wussten aber damals auch, wir wollen irgendwie mit einem großen Knall starten. Und deswegen haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht bei Startnext.
Startnext, okay.
Genau, und haben die dann da, also haben ja eine der erfolgreichsten Food-Kampagnen überhaupt gehabt, konnten 37.000 Euro wirklich auch raisen.
37?
Ja. Und haben damals schon knappe 700 Kunden angesprochen. Und das war wirklich, also es war zwar harte Arbeit jeden Tag. Also ich glaube, also wenn ich noch keine grauen Haare hatte, danach hatte ich definitiv welche. Wir haben jeden Tag auf allen Kanälen wirklich diese Kampagne quasi angekündigt und beworben und hatten aber dadurch natürlich auch dann auf einmal tauchten Namen auf unter den Bestellern, die wir nicht mehr kannten. Also klar, Family and Friends first, aber dann waren auf einmal Namen da, die wir nicht kannten. Und das war somit einer der schönsten Momente, quasi so zu sehen, hey, ich überzeuge jemanden von dem Produkt, der uns überhaupt nicht kennt, der wirklich das Produkt gut findet. Und das war also
Was habt ihr denen angeboten? Haben
Wahnsinn.
Die Goodies bekommen? Haben die Anteile bekommen?
Die haben schon Pralinen gekauft sozusagen. Also die konnten gleich quasi, das ist ja wie so eine Art vorfinanzieren, die konnten gleich das Produkt kaufen, die Pralinen kaufen.
Super.
Und und wir wussten aber, wir müssen die erst Monate später ausliefern und konnten uns so natürlich irgendwie so einen gewissen Kapitalstock sichern, mit dem wir dann zum Beispiel da jetzt groß ins Packaging investieren konnten.
Aber 37.000 Euro, ganz ehrlich, dafür kann man ja solche Hallen hier nicht bauen, oder?
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wie habt ihr denn da begonnen? Also habt ihr als allererstes einen Kühlschrank gekauft für 37.000 Euro?
Nee, wir hatten das große Glück, dass wir in der Uni Weinstephan, also an der HSWT, Hochschule Weinstephan-Triesdorf, starten durften. Die haben ein Inkubatorprogramm, auf das du dich als Food Startup bewerben kannst.
Ja.
Wir wurden ausgewählt, durften da starten und das hatte wahnsinnig viele Vorteile. Zum einen war der Raum eben schon ausgestattet. Das heißt, wir konnten von Tag 1 loslegen, waren gleich quasi lebensmittelkonform und hatten aber zusätzlich auch quasi Zugriff auf die Studierenden der Hochschule dort. Und was studieren die? Lebensmitteltechnologie. Das heißt, das waren sozusagen die ersten Profis, die mit an Bord kamen, viel mehr Ahnung hatten als wir. Und die konnten wir wirklich direkt nutzen und die sind dann nach den ersten paar Wochen, wo wir uns so ein bisschen erst gefunden haben und selber produziert haben, sind die dazugekommen und haben von Anfang an unser Team unterstützt.
Da gab es also einen richtigen Know-how-Transfer, da habt ihr ganz viel gelernt von Produktion, Herstellung.
Total, genau. Wie man eine Maschine bedient, was überhaupt Temperieren von Schokolade bedeutet, wie eine Temperaturkurve verläuft.
Spannend.
Das Ganze kam dann wirklich ganz viel über die Studierenden mit dazu. Ja. Es war aber dann ehrlicherweise auch so, wir sind recht schnell, recht stark gewachsen und uns wurde dann schon bald nahegelegt, dass natürlich das Inkubatorprogramm eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, so ein Startup 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag dort ist und alle Plätze belegt.
Die haben euch rausgeworfen quasi.
Haben uns quasi dann rausgeworfen, genau.
Wie ging es dann weiter?
Dann haben wir ziemlich lange gesucht. Wir hatten irgendwie so diese fixe Idee, dass wir gerne in München bleiben wollen, also auch mit einer Lebensmittelproduktion.
Das billigste Pflaster in Deutschland.
Genau, und das war echt gar nicht so easy, da wirklich auch eine Fläche zu finden, wo du eben Lebensmittel produzieren darfst und nicht eben diese Unsummen an Geld erstmal reinstecken musst. Ja. War komplett während Corona, das heißt, wir, persönliche Meetings waren fast nicht möglich. Wir haben super viel an so virtuellen Treffen stattgefunden. Und da hat zum Beispiel die größte Bioleitmesse, die Biofach, die einmal im Jahr in Nürnberg ist, weltgrößte Biomesse, konnte auch nicht stattfinden, war auch nur virtuell. Und darüber haben wir dann per Zufall ein Startup kennengelernt, die eben in diesen Räumlichkeiten hier produziert waren.
Und die haben gesagt, wir ziehen jetzt aus, ihr dürft hier rein.
Ja, leider unschönes Ende bei denen. Die sind dann kurz darauf insolvent gegangen. Was uns natürlich aber sehr zugute kam. Wir wussten es, wir hatten den Kontakt und hatten dadurch die Möglichkeit, an die Räume hier, die eben komplett ausgestattet sind, zu kommen und damit eben ja, so diesen Traum von der Produktion mitten in München quasi zu verwirklichen.
Und die Mitarbeiter konntet ihr übernehmen?
Nein, die hatten tatsächlich auch keine Mitarbeitenden mehr. Nee, wir haben aus Weinstephan, also aus Freising, einige mitnehmen können und haben dann aber natürlich uns jetzt ja, viel mehr Mitarbeitenden noch aufgebaut über die Zeit.
Caroline, Lebensmittelbranche, eines der stark reguliertesten Branchen Deutschlands. Wie geht man damit um? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also tatsächlich gibt es wirklich ultra viele Vorschriften. Und ja, ich sag's immer so spaßeshalber, aber als Gründer von einem Foodstarter bist du irgendwie so immer mit einem halben Fuß schon im Knast. Ja. Also ich meine, was müssen wir erfüllen? Das muss natürlich jeglichen Hygienevorschriften entsprechen. Hier bedeutet das konkret, wir müssen bis auf 1,50 Meter gefliest haben. Wir brauchen eine Abflussrinne. Wir müssen uns alle hygienisch einkleiden. Ich meine, das ist bei uns heute sehr sichtbar. Die Mitarbeitenden hier, die haben natürlich Arbeitskleidung, die sie nur hier tragen. Das heißt, die Straßenklamotten müssen abgelegt werden, die müssen Produktionskleidung tragen. Wir haben eine Hygieneschleuse, durch die du gehen musst. Also du musst wirklich viel erfüllen, damit eben dann das Lebensmittelamt, wenn es zur Kontrolle vorbeikommt, möglichst nichts vorfindet.
Ihr müsst auch alles dokumentieren. Wie oft findet eine Kontrolle statt?
Das ist total willkürlich tatsächlich. Also als wir in Weinstephan noch waren, im Inkubator, wurden wir sehr häufig kontrolliert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, damit eben gerade den Startups gezeigt wird, auf was muss man wirklich achten. Ja. Hier werden wir ja einfach in einer regelmäßigen Frequenz auch kontrolliert.
Okay. Ja. Und gibt es da quasi vom Amt Checklisten, die man einhalten muss, oder muss man das sich auch alles quasi zusammensuchen? Also wenn ich jetzt so ein Food-Startup gründen will.
Also es gibt einen ganzen Kriterienkatalog. Wie der allerdings ausgelegt wird, ist extrem vom Prüfer abhängig. Also ich erinnere mich an unsere allererste Prüfung in Weinstephan. Da wirklich, da war dann der Hauptkritikpunkt, dass der Fenstergriff oben Staub aufgewiesen hat. Ach. Und das war jetzt sowas, das haben wir natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Nee. Wir dachten, der ganze Produktionsbereich muss natürlich super sauber sein, aber an dem Fenstergriff oben, ja, aber so ist es. Also da gibt es ganz viele Regularien, die wir natürlich einhalten und beachten müssen. Aber es ist wie bei der Führerscheinprüfung. Manchmal müssen die eine Quote erfüllen und dann müssen sie halt noch was finden. So ein bisschen kam es mir vor.
Und die Haftung, kann man das irgendwie versichern oder sowas?
Gibt's ja, also du natürlich, wir haben ja auch eine Haftpflicht und alle möglichen Versicherungen, die du eben abschließen kannst und auch solltest, um dich auch gegen irgendwelche, ja, also bei Lebensmitteln gibt es natürlich Pilze, Aflatoxine, was weiß ich, was alles passieren kann, damit du ein Produkt zurückrufen musst. Und da kannst du dich natürlich auch versichern.
Die Qualität der Rohstoffe und so, das müsst ihr ja sicherstellen. Die Verpackung, ihr habt ja Kühlketten, ihr müsst alles nachverfolgen.
Genau.
Das ist ja ein gigantischer Aufwand. Habt ihr da eigene Leute für eingestellt, die sich nur um diese Sachen kümmern?
Nee, haben wir nicht. Also das machen bei uns die Produktionsleiterinnen mit. Aber tatsächlich, also wir sind ja zudem auch noch biozertifiziert. Auch da gibt es wieder einen eigenen Kriterienkatalog. Genau, also das ist schon ein deutsches bürokratisches Regelwerk, muss man so sagen, genau.
Aber es kann ja nichts so schlimm sein, sonst hättet ihr euch ja abhalten lassen.
Nee, genau. Davon. Also das ist wirklich auch so.
Überwindbar.
Es ist überwindbar, du schaffst es. Und wir hatten natürlich hier mit der Fläche auch Glück, muss man sagen. Aber ja, wie Unternehmertum auch so ist, ne? Also du musst halt fortlaufend die richtigen Entscheidungen treffen, immer wieder, jeden Tag. Kann auch mal eine falsche dabei sein, aber du musst halt kontinuierlich einfach dranbleiben und richtige Entscheidungen treffen.
Ja, ja, ja. Und für Gründer, sag mal, seinerzeit, wie konnten wir dir helfen oder euch helfen?
Also wir haben tatsächlich von euch damals den Businessplan, das Businessplan-Tool genutzt, um wirklich auch so sehr interaktiv dann daran zu gehen, weil du ja vorher gar nicht unbedingt weißt, was musst du überhaupt alles beachten, aber du wirst da so super durchgeleitet und das haben wir genutzt und so ist unser Businessplan entstanden.
Aber Food Specials hatten wir nicht, oder? Da waren
nicht, dass ich mich erinnere.
Okay,
genau.
Das war mal ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Genau. Ja, das war eins in der Branche. Ja, super, aber, toll. Aber freut mich, dass ihr da...
Nee, total. Also es ist uns bis heute in guter Erinnerung.
Sehr schön, klasse. Wir haben jetzt auch noch was Neues gelauncht, den Campus. Ja, das ist der für Gründer Campus. Das ist etwas, wo wir tatsächlich Spezialisten aus allen möglichen Branchen haben. Mhm. Und auch Businessplan-Coaches, Finanzierungscoaches. Und da kann man dann sozusagen live Mitglied werden. Und dann gibt es Live-Events, man hat One-on-Ones, man hat Telefonate, man hat eine Hotline, wo man auch anrufen kann, wo dann professionelle Hilfe quasi innerhalb von 48 Stunden gewährleistet ist. Das nur mal so als Information, wie das jetzt neu in diesem Jahr, wie wir 2026 durchgestartet sind.
Ja, super, nee. Klingt gut.
Aber gab es damals noch nicht.
Das noch nicht, aber hätten wir bestimmt genutzt. Ja.
Caroline, eins der wirklich härtesten Dinge kann man nicht sagen, aber großen Herausforderungen, denke ich, ist sicherlich der Vertrieb. Wir haben ja hier die Kisten und so weiter. Wie habt ihr das hinbekommen? Wo gibt es euch? Feinkostkäfer bei Aldi? Oder wie macht ihr euer Vertrieb? Wie hast du das aufgezogen? Da bist du ja für zuständig.
Ja, genau. Also gestartet sind wir als reines wirklich E-Commerce-Unternehmen. Das heißt, wir haben rein online verkauft und Pakete verschickt. war erstmal sehr disruptiv für den Markt, weil an sich der klassische Konsument, Konsumentin kauft nicht online Schokolade. Das heißt, wir haben da wirklich über Social Media uns auch eine Followerschaft aufgebaut, die wir auch über unseren Newsletter bespielen können und die dann online in unserem Shop wirklich Schokolade kaufen, bestellen und sich schicken lassen.
Ja, aber da fällt mir sofort der Sommer ein, Hitze oder im Winter, Kälte. Also ist das nicht, ist ja nicht besonders zuträglich für Pralinen, oder?
Nee, das stimmt, genau. Im Sommer müssen wir auch gekühlt verschicken, isoliert, gekühlt, kurze, natürlich schauen, dass wir möglichst schnell verschicken. Wir sind jetzt seit so ungefähr 1,5 Jahren auch immer mehr dabei, das stationäre Geschäft, ja, also den Offline-Handel auszubauen, eben um genau das auch so ein bisschen auszunivellieren, um aber auch auf der anderen Seite den Leuten zu ermöglichen, ein Produkt, zwei Produkte zu kaufen, ohne Versandkosten zu zahlen. Denn natürlich, wir sind sowieso ein Premium-Produkt und dann habe ich nochmal jeweils 5-6 Euro Versandkosten. Das haut einfach ganz schön rein.
Dann ist ja noch der Versender, der ja auch die DHL oder wer auch immer das macht, ist ja
die
auch
Spaß
noch
machen. Bottleneck. Genau, ja, genau, die viel Spaß machen. Ja, also das ist immer ein Bottleneck. Du kannst natürlich aber deine Kunden direkt bespielen. Das heißt, wir können die direkt ansprechen. Offline wissen wir nicht. Im Aldi, um auf deine Frage zurückzukommen, im Aldi sind wir nicht. Nee, bei Käfer sind wir auch noch nicht. Okay. Ich hoffe, das ändert sich. Genau, wir sind im Biohandel viel vertreten, im Naturkost, im Reformbereich da und ganz viel auch so in so Concept-Stores, also die einfach, sag ich mal, besondere Kleinigkeiten zusammensuchen und dann wirklich die Geschenkeoptionen bieten. Da gibt's uns viel. Du hast natürlich da, wir wissen nicht, wer unser Kunde dort ist am Ende des Tages. Das heißt, du hast nicht so die Möglichkeit, die direkt anzusprechen. Das haben wir online und das nutzen wir da auch.
Sounds like big business.
Oh ja.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr davon leben konntet?
Ja gut, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie du das siehst. Also ehrlicherweise haben wir uns am Anfang bestimmt 1,5 Jahre gar nichts ausgezahlt und haben da rein auch von unseren Rücklagen sozusagen gelebt. Sind dann mit minimalen Gehältern von 500 Euro jeder gestartet, genau, und sind jetzt seit einem guten Jahr wirklich so, dass wir uns ein Gehalt auszahlen, von dem wir als Familie mit 3 Kindern in München auch einigermaßen leben können. Von den Gehältern, die wir vorher im Angestelltenverhältnis hatten, sind wir weit entfernt, aber jetzt, geht's.
3 Kinder in München. Du hast noch einen Mann, der Martin, der daddelt da drüben. Wollen wir mal rübergehen?
Ja, gerne.
Das ist natürlich das Thema. Martin, schön.
Hallo.
Dass du da auch Zeit hast für uns.
Na klar.
Familie, 3 Kinder, ihr 24/7 Datteln, ja, der 360 Grad. Wie macht ihr die Rollenverteilung? Wie funktioniert das überhaupt, dass eure Kinder auch nicht hinten runterfallen? Oder sind die hier irgendwo im Laden?
Aktuell nicht.
Ja, wie kriegt ihr das gemanagt, bitte?
Also ich meine, ich glaube, das ist ein Vorteil und ein Nachteil, dass wir sowohl Familie und Business zusammen haben, weil das für uns natürlich bedeutet, wir müssen irgendwie alles unter einen Hut kriegen, aber gleichzeitig wissen wir auch immer, und das wissen auch alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn wir halt einen harten Anschlag haben, weil wir unsere Kinder vom Kindergarten abholen, dann sind wir um 3:30 weg. Das ist einfach so, ja. Gleichzeitig ist es dann aber halt so, dass wir unsere Zeit sehr frei einteilen können. Das heißt, wir haben noch kein Basketballspiel von unseren Kindern verpasst, keine Theateraufführung, weil wir halt dann auch entscheiden, okay, das ist uns so wichtig, da gehen wir hin. Heißt im Gegenteil aber dann halt auch oft am Abend, ja, dass wir dann von 9 bis 12 die Sachen aufholen müssen, die wir halt tagsüber nicht geschafft haben.
Also keine Rollenverteilung im klassischen Sinne, also ihr macht das zusammen.
Genau, also klassisches Rollenbild. Nee, könnte auch andersrum sein, das stimmt. Nee, genau, aber das waren wir auch vor der Gründung tatsächlich nicht. Also das war mir auch schon immer wichtig, irgendwie mich da auch über den Job selber verwirklichen zu können. Und unsere Kinder kennen es nicht anders und sind, für die ist es auch ganz, ganz normal, dass wir auch zu Hause viel über Duden sprechen. Und also ich finde immer, das ist das Allerschönste. Unsere größte Tochter, inzwischen 11, die schreibt immer ins Poesiealbum, was will ich mal werden? Chefin von Duden.
Das finde ich
eben auch. Ja. Das heißt, sie hat es sehr positiv verknüpft. Ja.
Die wichtigste Frage, die mir jetzt einfällt, als glücklich verheirateter Mann. Wie leidet oder befruchtet sich eure Ehe durch Duden?
Also ich meine, man sagt ja immer Happy Wife, Happy Life, ne? Und ich meine, eine der größten Leidenschaften von Caro ist nun mal Schokolade, ja? Und wir hatten noch nie so einen guten Schokoladenvorrat und Supply wie in den letzten 5 Jahren, also ich glaube, insgesamt tut es unserer Ehe sehr gut. Es ist in manchen Fällen, glaube ich, ja, manche sagen zu uns, boah, ich könnte nie mit meinem Partner, Partnerin zusammenarbeiten. Und alle sagen, oh, wie cool, ihr seid den ganzen Tag zusammen. Ich glaube, für uns, wir haben da so einen guten Weg gefunden, dass wir es sehr schätzen. Ja. Aber wir können dann dafür auch umso mehr die Auszeiten, die wir zu zweit dann mal weg von June und weg von den Kindern haben, auch wiederum genießen.
Ja, ich glaube, der eine Punkt ist halt so dieses blinde Vertrauen. Ne? Also wir vertrauen uns blind und können dadurch natürlich auch einfach vertrauen auf die Entscheidung des anderen auch komplett.
Cool. Habt ihr da so einen schönsten Moment?
Also ich finde, mit einer der schönsten Momente war eigentlich tatsächlich fast ganz am Anfang beim Crowdfunding. Da saßen wir zusammen, haben dann den Sektkorken knallen lassen, als es live gegangen ist, und jeder musste so eine Prognose abgeben. Wir haben erstmal eine Kampagne gemacht über 15.000 Euro. In Rückblicken natürlich irgendwie geringe Zahlen, für uns damals die Million. Yeah. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich glaube, wir in den ersten, ich weiß nicht mehr, 24 Stunden schaffen wir, wenn es gut läuft, vielleicht so 1.000, 2.000 Euro. Und wir hatten super schnell irgendwie schon fast 10.000 Euro. Und das war echt so, ich glaube, da hatten wir so das erste Mal das Gefühl, hey, das wird was. Und das war irgendwie so ein ganz toller,
so Glücksmoment. Moment.
Ja, naja, echt. Ja. Und hey, das erste Mal, dass jemand halt wirklich Geld dafür bezahlt hat, für ein Produkt, das wir uns ausgedacht haben.
Was bei euch in der Küche entstanden ist, ja. Aber wo viel Licht ist, da ist natürlich auch Schatten. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Was war denn euer schwerster Moment?
Ich glaube, es gibt nicht so diesen einen Moment, wo es am schwersten war. Was für uns wirklich immer eine sehr stressige Zeit ist, einfach die Zeit vor Weihnachten. Und vor Weihnachten heißt bei uns eigentlich ab September bis Weihnachten, weil es sehr viel losgeht. Und vor allem in der Zeit, dass wir noch kein großes Team hatten, war es einfach, ja, da sind die Kinder sind krank, die Kunden wollen ihre Sachen rechtzeitig zu Weihnachten geliefert haben, die Produktion brummt, irgendwelche Sachen kommen nicht an. Also da ist es halt wirklich so dieses, es kommt alles zusammen, und sowohl privat als auch beruflich. Und wir hatten oft das Gefühl, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wo sollen wir irgendwie das nächste Feuer löschen. Ist einfach eine Zeit, wo so unglaublich viel auf uns eingestürzt ist und wo wir dann wirklich auch gemerkt haben, dass wir am Ende dieser Zeit wirklich auch am Ende unserer Kräfte waren. Ja? Also, dass die Akkus dann auch leer sind. Und so diese Idee, ja, man hat so eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, in der man sich da auf das gemeinsame Familienfest einstimmt. Also, die hatten wir, seitdem wir June gegründet haben, auf jeden Fall kein einziges Mal so gehabt, diese besinnliche Zeit.
Top. Und ihr scheint ja auch emotional stabil zu sein.
Das auf jeden Fall.
Caroline, als meine Ansprechpartnerin, als irgendwie auch Head of Everything hier im Haus, habe ich das Gefühl, hast du noch mal für unsere Zuschauer eure drei wirklich klaren Learnings, die ihr mitgeben wollt für Leute, die sich jetzt erst selbstständig machen wollen?
Also ich würde sagen, ein Top-Tipp, den ich selber auch immer noch beherzigen muss jeden Tag, ist better than perfect. Wirklich einfach raushauen und machen. Nicht 150 Mal drüber nachdenken, sondern wirklich auf die Straße bringen. Das Zweite ist, haben wir auch schon viel drüber geredet, so mach's nicht alleine. Also such dir die fehlenden Puzzlestücke, such dir die Leute, die dich ergänzen, die dich begleiten, wirklich als Co-Founder oder vielleicht auch als Mentor, Mentorin, und dich challengen auf der einen Seite, aber auch unterstützen und so ein bisschen bekräftigen. Und das Dritte, was ich glaube, was eigentlich immer unterschätzt wird, ist so ein Netzwerk. Bau dir ein Netzwerk dann, wenn du es noch nicht brauchst. Also geh auf Veranstaltungen, geh raus, tausch dich aus, auch die Idee pitchen. Ganz viele haben immer am Anfang Angst, ihre Ideen so in die Welt rauszuhauen. Das könnte ja jemand kopieren. Macht eh keiner. Sprich mit möglichst vielen Leuten drüber und hol dir wirklich so Feedback zur Idee aus dem Netzwerk. Bau das auf. Und wenn du ein gutes Netzwerk hast, ja, dann findest du nämlich im Zweifel dann auch super schnell einfach den passenden Kontakt.
Den Tipps rennst du bei mir offene Türen ein. Deshalb haben wir den FG Campus gegründet. Das ist nämlich das ist eine Community, wo man in den Austausch auch kommt. Aber vielen Dank, herzlichen Dank. Es war
Danke
richtig
dir,
klasse, hat Spaß
super.
Gemacht. Auch ja. Wenn mein Bauch etwas voll mit Datteln ist heute. Macht's gut, genau. Bis dahin. Macht's gut, ciao.
Das war die Geschichte von June Foods. Wenn du aber nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, wie die Datteln entstehen, schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Hat dich die Geschichte inspiriert? Empfehle die Folge doch gerne weiter. Und dir hat die Folge gefallen? Lass doch gerne eine Bewertung da. Und auch dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt und bis bald.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.